Auenland FM.
Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobias.
Guten Abend, lieber Annika. Hast du etwa den Kamin an?
Fast.
So warm, wie das hier ist.
Nee, das kommt tatsächlich immer noch von draußen. Auch wenn es schon ein bisschen besser geworden ist mit dem.
Ja, also ich entschuldige mich auch vorab. Ihr müsst ja jetzt leider mit leben. Aber obwohl wir in der gekühlten Bibliothek sitzen, also die naturgemäß gekühlt ist, nicht weil wir eine Klimaanlage haben, kommen wir nicht drum herum, hier zumindest die Tür einen Spalt aufzulassen, um ein bisschen Luft reinzulassen. Wenn also draußen wieder rumgeschossen wird, vorzugsweise mit Fußbällen, und es laut Platsch, Peng und Co. macht, bitten wir das zu entschuldigen. Aber es lässt sich hier einfach nicht aushalten.
Ja, ich finde das überhaupt nicht schlimm.
Ich wollte nur sagen, der Ton klingt dieses Mal vielleicht etwas mehr, als ob wir auf der Plaza de la Chiort einfügen, sitzen und uns mit einem italienischen Eis.
Plaza della Maria. Dann sind wir nämlich auf dem Marienplatz. Das ist ja gar nicht so fern.
Ja.
Aber ja, italienisches Eis hätte ich jetzt auch nichts dagegen einzuwenden.
Wir hätten noch Maracuja-Sorbet. Sehr zu empfehlen.
Okay.
Aber dann wir lass müssen uns jetzt
mal,
erst...
Genau, dann lass uns mal jetzt zum Feedback kommen.
Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, innerhalb die letzte Minuten der Drei-Monats-Regel.
Ganz, ganz knapp.
Es ist der 30. Juni, 21.59 Uhr.
Gerade eben so, ja.
Und wir haben wieder euer Feedback gesammelt, auf das wir jetzt sukzessive eingehen möchten. Und wer möchte anfangen? Schnick, Schnack, Schnuck?
Ja, aber mit oder ohne Brunnen?
Schere, Stein, Papier, Brunnen okay, gibt's nicht.
Gut.
Schnick, Schnack, Schnuck.
Beide Schere.
Beide Schere.
Ah,
Schnick, Schnack, Schnuck. Beide Schere. Schnick, Schnack, Schnuck. Haha.
Ah, Stein und Papier.
Du bist so vorausschauend.
Ich dachte, wenn du jetzt nochmal Schere nimmst, nehme ich lieber den Stein.
Ist mir aber klar, dass du dich zweimal nacheinander, dreimal nacheinander Schere nehmen. Also wirst du denken, ich könnte nochmal Schere nehmen und wirst also den Stein nehmen, also nehme ich das Papier. Gut, ich
hätte ich doch nochmal Schere genommen.
Ja.
Gut, haben wir das jetzt auch geklärt?
Du darfst anfangen.
Wie erwachsene Menschen, so gehört sich das.
Und zwar fangen wir an erstmal mit dem allgemeinen Feedback zur Feedback-Folge.
Ja, ich finde Feedback zum Feedback ist immer gut.
Und das erste Feedback, Anni, ist von Tammy.
Ja, Tammy schreibt nämlich, da ist es das regelmäßige Feedback. Und sie scheint uns zu kennen, weil sie macht regelmäßige schon mal in Anführungszeichen. Sie schreibt, wie schon beim ersten Mal empfand ich es nicht nur als erheiternd, sondern auch als äußerst stimmig ausgewählt und zusammengestellt. Vielen Dank für eure bemerkenswerte Vorarbeit. Ganz allgemein erfüllt es mich immer wieder mit Bewunderung, mit welcher Akribie und Detailverliebtheit ihr euch an der Sache widmet. Ihr euch der Sache widmet. Für mich ist der Schritt hin zu einer Anstellung auf Minijob-Basis mehr als nachvollziehbar. Es freut mich sehr, dass dieser Weg nun nach etwas über einem Jahr beschritten werden kann.
Oh, oh, oh.
Und ich hoffe aufrichtig, dass sich daraus der Anfang von etwas Großem entwickelt. Tolkiens Briefe sind für mich ein wahrer Schatz und eure Hintergrundinformationen sowie Einordnungen verleihen den Texten wie auch meinen eigenen Gedanken eine zusätzliche Tiefe. Es entfaltet sich eine bemerkenswerte Vielschichtigkeit und den Podcast hin und wieder von Neuem zu beginnen, erscheint mir daher weder abwegig noch ungewöhnlich. Vielmehr ist es der Versuch, noch tiefer in diese Welt vorzudringen und weitere Facetten zu entdecken. Und was die Regelmäßigkeit des Feedbacks betrifft, Planung ist wohl und gut, doch auf das Besondere wartet man bisweilen gern ein wenig länger. In dieser Hinsicht steht ihr in guter Gesellschaft mit Tolkien. Immerhin vergingen bei euch keine 17 Jahre bis zur Fortsetzung.
Ja, das hoffe ich doch, 3 Monate.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Tammy, fürs Feedback. Gehen wir mal direkt in Medias Res. Aktueller Status, es ist kompliziert.
Also nicht mit den Briefen.
Nee, und auch nicht mit dem Beziehungsstatus, sondern mit dem Angestellten.
Auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen.
Es ist doch irgendwie Facebook-Status.
Es ist kompliziert.
Es ist kompliziert. Ja, okay. Wir warten immer noch auf die Deutsche Rentenversicherung oder Bund oder wie auch immer diese Institution jetzt heißt. Auf das Feedback, ob Anni jetzt sozialversicherungspflichtig ist, was wir sehr hoffen.
Mhm.
Oder eben nicht. Und das zieht sich jetzt schon seit Monaten hin.
Es ist, also ich habe die Theorie aufgestellt, dass die deutsche Bürokratie eine Katze ist. Und zwar eine, die immer wieder erschrickt, dass sie einen Schwanz hat, dem dann hinterherjagt und sich dann immer wieder im Kreis dreht.
Also bisher, es gibt schon mal im Prinzip einen ausgefüllten Vertrag, unterschriebenen Vertrag, aber der greift halt trotzdem erst, sobald wir von der Rentenversicherung das Go kriegen. Problem einfach nur ganz kurz, ohne ganz so technisch zu werden. Das Problem ist, dass Anni ja Miteigentümerin ist. Ihr gehört 50% von Online Productions. Und dementsprechend hat sie ja auch ein Vetorecht. Und das macht die Sache komplizierter, wenn man diese Person einstellt. Und ja. Da warten wir jetzt einfach drauf. Wir würden gerne in die Rentekasse einzahlen für Anni. Wir würden auch gerne Sozialabgaben zahlen als Firma. Da muss erst aber der Deutsche Rentenbund, die Deutsche Rentenversicherung, heißt das, glaube ich, noch ihr Ja und Amen geben. Also wir wollen dem Staat Geld geben, er macht es uns nur gerade nicht einfach.
Ja, schauen wir mal. Wir bleiben hoffnungsvoll, aber dass wir ja jetzt schon zur Feedback-Folge Nummer 2 in diesem Jahr kommen, das ist ja schon mal ein ganz großer Schritt und eine optimistische, wie sagt man denn, es stimmt uns positiv.
Lukas stimmt nämlich mit seinem Feedback sich auch sehr positiv, also mit dem Feedback aus der Feedback-Folge von uns. Danke Tobias für die Neuberechnung des Ende für das Jahr 2045. Jetzt habe ich endlich ein realistisches Ziel, 82 zu werden. Die letzten Worte, die ich dann je hören werde, sind dann hoffentlich und auch nun zum Ende des Briefe-Podcasts. Schreibt mehr Briefe. Es werden noch Wetten angenommen, was wird früher fertig, dieser Podcast oder Stuttgart 21? Ich habe gelesen, nach 8 Monaten Bauzeit ist Chinas Klon von Stuttgart 21 erfolgreich eröffnet worden.
Alles andere würde mich wundern.
Nein, Spaß beiseite. Mm. Also wir arbeiten dran. Go, go, go. Und es tauchen ja immer wieder neue Briefe auf, wie wir neulich erst festgestellt haben.
Ja, ja. Ich bin sehr gespannt. Und der liebe Lukas hat uns ja auch dann schon gleich was noch zukommen lassen. Aus dem Jahr 1977, wo ich mir dann dachte, ah ja, kann ich erstmal hinten anstellen, bis wir da hinkommen.
Ja.
Aber vielen lieben Dank dafür. Ja, Rigun schreibt noch zur Feedback-Folge. Die lange Feedback-Folge hat auf einen Urlaubstag warten müssen. Jetzt habe ich sie gehört. Respekt, wie ausführlich ihr euch mit positivem und auch negativen Feedback auseinandergesetzt habt. Ich hoffe, dass der Podcast noch sehr lange im Original Cast läuft. Ihr ergänzt euch sehr gut. Es ist auch schon vorgekommen, dass mir Diskussionen zwischen euch über diese oder jene Übersetzung oder Deutung zu lange gedauert haben oder gar zu hitzig erschienen. Aber wenn ihr euch immer in allem einig oder in eurem Textverständnis so ähnlich wäret, wäre es vermutlich eher langweilig.
Korrekt.
Dem kann ich auch nur zustimmen.
So, kommen wir jetzt zum Briefe-Feedback. Mhm. Und da ist es ja egal, zu welchem Brief ihr uns etwas schreibt. Auch wenn sie schon älter ist als die letzte Briefe-Feedback-Folge, nehmen wir das natürlich auch auf. Und so haben wir noch ein Feedback zur Brief 18a bekommen. Jetzt habe ich natürlich zwar meine Ausgabe hier, aber ich habe gerade erfolgreich festgestellt, dass die A-Briefe hier gar nicht drin sind.
Nee, Moment, lass dir helfen.
Diesmal haben wir nicht dran gedacht,
dass
wir am Anfang des Briefes doch mal sagen, an wem ging der Brief?
Genau.
Wann war der?
Beim Impet-Sammeln haben wir zwar noch nicht dran gedacht, aber immerhin kurz vor Aufzeichnung. Also 18a ist an Evie Gordon.
Oh.
Ja, da musste ich gerade auch schlucken. Und zwar vom 22. November 1937.
Und Lara Leini schreibt, oh ja, The King's Speech ist ein toller Film. Haben wir mal im Englischunterricht gesehen und danach habe ich ihn, glaube ich, noch 2 Mal mit verschiedenen Leuten gesehen, weil ich ihn so gut fand.
Ja.
Ja, also das war ja auch ein Film, wo ich gesagt habe, so den muss man im Englischen, so gut deutsche Synchro auch sonst ist, aber das englische Original.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du das gesagt hast oder ob ich das nur neulich nochmal gesehen habe. Dieser grandiose Schauspieler.
Colin Firth.
Hatte ja in Kindheit auch Stotterprobleme.
Mhm.
Und ist nach der Rolle nicht mehr rausgekommen und brauchte wirklich Hilfe, um mit dem Stottern in seinem echten Leben wieder wegzukriegen.
Das ist schon
echt.
Der ist
so in der Rolle aufgegangen.
Das ist schon echt krass. Aber der Film ist wirklich, ich muss den bald mal wieder gucken.
Ja.
Stell ich gerade fest. Der ist wirklich grandios. Übrigens, Fun Fact zu Colin Firth und Charles A. Firth. Man spricht sie ungefähr fast gleich aus. Ich als Nicht-Native-English-Speaker tue mich da total schwer, das auseinanderzuhalten. aber wann immer irgendetwas zu Charles Firth transkribiert wird, kommt da immer Firth mit I geschrieben raus, also wie Colin Firth, der Schauspieler, und nicht wie Charles Firth, den man mit U schreibt. Und wahrscheinlich kann man das lauttechnisch noch irgendwie unterscheiden, ich kann es leider nicht. Ja.
So ist das manchmal.
Dann haben wir Feedback zu Brief 30.
An den Verlag Rütten und Löning vom 25. Juli 1938. Und ich glaube, das war der Brief, auf den du am weitesten oder am sehnlichsten hingefiebert hattest.
Nee, das war Brief 5, aber der kam ja gleich am Anfang.
Danach meine ich, nachdem das abgearbeitet war.
Genau. Jetzt haben wir ein neues Ziel, das ist immer ganz gut.
Ja.
Okay, zu Brief 30 schreibt jedenfalls Talander. Ich komme gerade nicht viel zum Hören, daher kommt hier noch ein verspäteter Beitrag. Der Begriff Arier war bereits Mitte des 19. Jahrhunderts im Sinne von Indogermanen ziemlich verbreitet, wie auch die angehängte Karte aus Meyers Konversationslexikon illustriert. Bei den Ariern handelt es sich eigentlich um ein altes Volk in Persien. Der Name Iran von Iranschar, ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe, bedeutet Land der Arier. Auf der Karte des persischen Achämenidenreiches kann man die Region Aria erkennen. Schon Darius I. führte unter seinen Herrschaftstiteln auch König der Arier. Die ethnologischen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts nahmen dieses Volk als eine Art Urvolk an, von denen indische und europäische Arier abstammten. Indische und europäische Arier jeweils in Gänsefüßchen. Habe Brief 30 mittlerweile beendet und kann mich den anderen Feedbacks anschließen, in welchen die beiden Exkurse sehr gelobt werden. Wie lange habt ihr eigentlich inklusive Unterbrechungen für die Aufnahme benötigt? Fragezeichen. Ach, eine Ergänzung hatte ich noch. Die Nazis betrachteten Juden nicht als Glaubensgemeinschaft, sondern als Rasse. Daher wurden Konvertiten nicht anders behandelt.
Ja, ein Brief mit sehr viel Feedback.
Ja.
Erstmal wieder vielen lieben Dank für die kleine Geschichtskunde, Talander. Null sarkastisch gemeint. Ich weiß, manchmal ist das nicht. Das sind halt einfach mal so Punkte, wo ich sage, ich bin froh, dass es Rabbit Holes gibt, in denen ich nicht abtauche.
Mhm. Ja. Und ich finde wichtig, hier an der Stelle vielleicht noch zu sagen, angehängte Karte bedeutet nicht, wir haben es nicht per E-Mail bekommen, sondern das könnt ihr auch selber nachschauen. Das ist nämlich im Discord unter aunland.chat erreichbar, wie immer in den Shownotes. Und da könnt ihr das auch alles dann nachlesen und nachschauen, wenn hier von irgendwelchen Anhängen gesprochen wird oder so.
Ja, und die Aufnahmezeit inklusive Unterbrechungen, da schweigen wir stille. Das ist einfach zu viel.
Ja. Ich glaube, im Discord hattest du drauf geantwortet. Ich habe halt jetzt alles, was so, ich sag mal, Discord-Diskussion ist, habe ich jetzt nicht mit als Feedback hier reinkopiert. Aber
ich glaube, auch da habe ich nur...
Da hast du ein bisschen diplomatisch geantwortet.
Ja. Cathy312 schreibt, vielen Dank für diese sehr ausführlich diskutierte Folge mit den unterschiedlichen Blickwinkeln. Die Arbeit, die ihr beiden euch macht, ist wirklich so wertvoll und hilft mir nochmal, ein ganz anderes Verständnis für die Hintergründe zu bekommen. Und zum Thema Übersetzung, ich wäre absolut interessiert an einer Neuübersetzung der neuen Briefeausgaben und dann am besten auch noch als Hörbuch, zum Beispiel von Frodo, also Timonisa ist wohl gemeint, eingesprochen.
Oh.
Ach stimmt, das war die Folge, wo wir Passagen von Timo Niesner haben vorlesen lassen.
Ja, genau. Das fiel mir nämlich auch gerade wieder ein, dass wir das ja, dass du da ja mal nicht den Tolkien gemacht hast auf Deutsch, sondern Timo Niesner bei den Zitaten, die wir ja hatten. Mhm.
Das war es dann, glaube ich, auch erstmal für Brief 30. Mhm. Wie gesagt, mehr Diskussionen oder falls ihr dann noch was habt, schreibt das gerne alles in den Discord. Da auch bei älteren Titeln einfach reinschreiben. Freut uns immer, auch eure Meinung zu den einzelnen Sachen zu lesen. Und dann kommen wir direkt zu Brief 31 an C.I. Firth bei Alan and Unwin vom 24. Juli 1938. Also ein Brief, der eigentlich vor der 30 hätte sein sollen.
Stimmt, das war das falsch einsortierte, ich erinnere mich. Zu diesem Brief schreibt Hexe, im Brief wurde die Loveless Society erwähnt. Die aktuelle Folge, was bisher geschah, beschäftigt sich mit Ada Lovelace und mein Kopf möchte jetzt wissen, ob die was miteinander zu tun hatten. Tochter von Lord Byron und literarische Gesellschaft würde ja schon fast wieder passen, nur ist Ada wo ganz anders hingegangen. Boah, ich will doch nur schlafen.
Und Kanamas schreibt direkt dazu, ich habe auch direkt an Ada gedacht, aber der Club ist wohl nach dem Dichter Colonel Richard Lovelace benannt, was ja besser zum Thema passt als Mathe oder IT.
Ja, und Discord ging das dann noch ein bisschen weiter und dann hieß es, Tobias wird dem vielleicht nicht unbedingt zustimmen.
Ja.
Das war nicht sehr nett. Ja, dann kommen wir zu Brief 32.
Brief 32 an John Masefield vom 27. Juli 1938. Also 3 Tage nach dem letzten Brief oder 2 Tage nach dem vorletzten Brief.
Tolkien ist nach wie vor 46 Jahre alt.
Sicher?
Das war 37? Ja, sicher dat. Das jetzt erst.
Das ist 38.
Es ist 38, dann ist er trotzdem 46, weil der ja erst jetzt bei 39 47 wurde. Oder war es 48? Oh mein Gott, warte mal, ich habe ja hier alles parat liegen noch von der letzten Aufnahme. Tolkien ist 47 Jahre alt. Ja, 39, also ist er im Jahr 38. Was habe ich jetzt vorgelesen? Oh Gott, ich komme schon selber durcheinander. Also, am 2. Februar 1939 ist Tolkien 47 Jahre alt. Das heißt, ich hatte voll recht mit meinem Schnellschuss. Und bei dem Brief ist er 46 Jahre alt. Anni und Zahlen, yay. Kein Podcast.
Ja, da lest mal vor, was Hexe geschrieben hat.
Hexe hat geschrieben, ich bin voll bei Tobias. Ich weiß nicht, warum der Brief drin ist, außer zu zeigen, wie hochgestochen Tolkien schreiben konnte. Die Übersetzung hat mich kirre gemacht beim Lesen. Ich habe mich schon beim Frühstück über die Nonnes Prestes Tales aufgeregt. Es gibt seit 1886, da kann mir ein Krege jetzt nicht mit einer Eigenerfindung kommen. Ja, es mag das Latein gemeint sein, dennoch kann man doch zumindest Erzählungen statt Tales schreiben. Wie dem auch sei, auch der Bär hat direkt von unserer Bibliothek Gebrauch gemacht und die Erzählung des Nonnenpriesters angefangen vorzutragen. Hat nach der ersten Seite aufgehört, die Lohnarbeit wartete. Dank des heutigen Datums dachte ich beim Einschub dann auch noch an April, April. Aber das ist ein ganz anderes Thema und ich fand den Einschub das Spannendste am Brief. Der Brief selbst war leider unterwältigend. Umso schöner die kommentierte Werkausgabe von euch. Man merkt euch aber, und hier muss ich sagen, leider, eine leichte Gehemmtheit an. Ich hoffe, ihr findet bald zu eurer Leichtigkeit im Umgang miteinander vor dem Mikrofon zurück.
Müssen wir das mal kurz historisch einordnen?
Mach mal.
Das war ja Feedback, das wir vorgetragen hatten in der letzten Feedback-Folge, wo mir Misogynie und Mansplaining, zumindest kam es so bei mir an. Und das war ja auch etwas, was wir gemerkt haben. Ich glaube, mittlerweile denken wir da nicht mehr dran.
Ja, also ich zumindest nicht aktiv oder bei der Aufnahme. Die ersten,
ich denke gar nicht mehr dran.
Die ersten Folgen danach waren schon echt noch ein bisschen eingefärbt, weil man halt wirklich irgendwie auf einmal auf jedes Wort horcht. Und wäre mal interessant, was die Personen, die damals dieses Feedback geschrieben haben, inzwischen sagen, ob sie uns überhaupt noch zuhören, was ich zu bezweifeln wage, aber
darum würde ich da auch einfach keinen weiteren Gedanken dran.
Nö. Aber es ist halt schön, wenn man so auch in der eigenen Geschichte immer mal wieder zurückblickt.
Ja. Weil ich mir gerade gar nicht, war das die erste TARDIS in 32?
Ich glaube ja, ob es die erste war.
Wir hatten erst eine TARDIS.
Hatten also, einen Einschub?
Wir hatten 2 TARDIS, die eine war jetzt ganz frisch.
Genau.
Aber irgendwann hatte ich damit ja mal spaßeshalber angefangen.
Ja, das war das, weil das war doch der Einschub, wo ich doch dann im Nachgang noch einiges gefunden hatte und wir doch dann da nochmal diesen, also das, da haben wir es aber nicht neu hochgeladen, das war noch bevor die Folge veröffentlicht wurde.
Ja.
Ich glaube direkt im Anschluss, kann das sein? Wir hatten fertig aufgenommen und dann hatte ich beim Aufräumen oder Wegräumen hier und da nochmal reingeguckt und dann, das war doch so richtig ulkig. Und dann saßen wir doch hier bis kurz
nach Mitternacht. Für dich vielleicht, für mich im Schnitt der Horror.
Nein, also im Nachhinein finde ich es ulkig, die ganze Geschichte. Aber jetzt einfach so, ja, für unseren Anspruch an Rabbit Holes ja auch irgendwie so anknüpft. Ja gut, wie dem auch sei, wir haben zu Brief 32 aber noch mehr Feedback bekommen.
Unter anderem von Talanda. Schön, dass ihr noch in die Details der Summer Diversions eingetaucht seid. Dazu möchte ich einen wichtigen Aspekt ergänzen, der diesen Brief und seine Relevanz noch verständlicher macht. Die Anglistik in Oxford war nämlich zu Tolkiens Zeiten schon seit Jahren in 2 unversöhnlichen Lager gespalten. Lang, Language, und Lit, Literature. Das Langlager, der Philologen, zu dem Tolkien gehörte, betonte die Qualität und Bedeutung der alt- und mittelenglischen Sprache und Literatur. Lit hingegen sah nur die sogenannte moderne Literatur, das heißt Texte von Chaucer bis in die Gegenwart, überhaupt als relevant ein. Bei diesem Streit ging es um nichts weniger als die Ausrichtung des gesamten Fachbereichs und die Gestaltung der Lehrpläne auf der Makroebene. Carpenter beschreibt dies in Kapitel 6 seiner Tolkien-Biografie, Seite 105 folgende, in seiner deutschen Ausgabe, von Thalander. Vor diesem Hintergrund kann man sich gut vorstellen, dass Tolkien bei Formulierungen wie »Der in der Finsternis der Nordlands Nacht die Tore aufgetan und uns zu Freud gebracht« durchaus die Hutschnur geplatzt sein könnte, da ein solcher Satz im Grunde seine ganze professionelle Arbeit herabwürdigte. Er schwächte dies am Ende höflich ab, wird aber auch keine Lust gehabt haben, ein Plädoyer für die Lit-Fraktion vorzutragen. Aber platzt dich der Kragen und reißt die Hutschnur?
Du fragst mich nach deutschen Sprichwörtern? Ernsthaft? So weit sind wir gekommen? Ich finde das toll. Ich kann es dir leider nicht beantworten.
Ja, ich glaube, ich kenne.
Okay.
Mir reißt die Hutschnur und dann mir platzt der Kragen.
Ja. Yeah.
Okay. Wenn man so einen Hals hat und das halt, ne? Dass die Hutschnur platzt?
Ich könnte mir aber gerade jetzt auch in dem Zusammenhang vorstellen, dass Thalander das absolut absichtlich gemacht hat. Ja, ich fand's, als ich damals das Feedback gelesen habe, fand ich so witzig, weil ich mir dachte, wir haben ja eingehend recherchiert. Dann haben wir die Folge aufgenommen. Dann haben wir die Folge beendet. Dann ist nochmal was aufgetaucht. Dann haben wir den Einschub aufgenommen. Dann haben wir das fertig gemacht. Dann wurde die Folge veröffentlicht. Dann kam dieses Feedback und ich dachte mir so, ja, ich hatte mir noch überlegt, ob ich auf die Lit-Lang-Debatte irgendwie eingehe. Es führte dann aber irgendwie alles zu weit und ich hatte halt auch in dem Moment nicht auf dem Schirm, dass das schon da ein Hinweis drauf ist. Und ich finde das halt so witzig, weil halt immer noch was auftaucht. Du kannst halt immer noch weiter in die Tiefe gehen. Zu jedem einzelnen Brief und zu jedem Aspekt. Und das finde ich halt immer wieder so cool bei Tolkien.
Ja.
Und trotzdem müssen wir ja auch irgendwo einen Strich ziehen, weil sonst sind wir ja 3 Tage mit einer Folge beschäftigt. Und das wird uns Lukas wahrscheinlich nicht verzeihen.
Wieso, Lukas, also, solange sie in der gleichen Rhythmus kommen?
Ach so, ja, okay, das fände er wahrscheinlich wiederum ganz toll.
Was schreibt denn Xayas?
Xayas Akaber schreibt, ganz offensichtlich wurde der Brief reingenommen, damit Menschen und Bären endlich mal wieder ihre Ausgabe der Canterbury Tales in die Hand nehmen und sich wieder ein bisschen in Chaucer verlieben. Nee, ernsthaft, ich verstehe Tolkiens Antwort. Seine Reaktion ist ein bisschen wie meine Reaktion, wenn jemand, vor allem der Deutschlehrplan, wieder Goethe und Schiller über den grünen Klee lobt und dabei Walter von der Vogelweide, den Stricker oder auch Zeitnäher, Klopstock, Gellert und Co. ignorieren. Als wäre der kleine Johann Wolfgang morgens aufgestanden und hätte die deutsche Literatur erfunden. Ja, er hat unfassbar viel geschrieben und wirklich geniale Sachen geschrieben. Schiller war nicht minder großartig, aber auch er stand auf den Schultern von Riesen.
Wer sind diese ganzen Namen?
Also Goethe und Schiller kennst du hoffentlich noch aus der Schulzeit. Ansonsten kann ich dich mit Kabale und Liebe zutexten.
Tatsächlich? Tatsächlich nicht aus der Schulzeit.
Nicht? Nein. Hattet ihr es nicht?
Nein.
War das wieder deine furchtbare Übergangszeit, wo du weder in dem einen Land noch in dem anderen Land wirklich dem Lehrplan folgen konntest?
Die Zeit gab's nie.
Okay. Ich dachte, dass das halt so in dem Zusammenhang steht, dass du halt in der Zeit, in der man in Deutschland im Lehrplan Goethe und Schiller durchgenommen hat.
Das war nur erste, zweite, dritte, vierte, die ich in den Niederlanden war im Prinzip. Mein Problem war ja, dass ich aufgrund der missglückten Erziehung, also von Lehrerseite, wo wir nur ein Wort falsch geschrieben hast, gab es jeden Freitag ein Diktat und der Rohrstock hing noch an der Wand und baumelte, wurde aber nicht mehr verwendet, also so frisch war das noch. Mhm. Und wenn du das erste Mal, oder sagen wir mal, für jedes Wort, das du im Diktat falsch schreibst, die Anzahl der Wörter, mal du hast 20 Wörter falsch geschrieben, musst du jedes Wort 20 Mal schreiben.
Mm, super.
Hast du nur 3 Fehler, musst du jedes Wort nur 3 Mal schreiben.
Ja.
Hast du alles falsch, musst du alles in Anzahl der...
Oh nein.
Das war natürlich Pädagogik at its best.
Mm.
Gepaart damit, dass ich einen Rassisten als Lehrer hatte, der einen Hass gegen Deutsche hatte.
Mhm.
Und mich das hat spüren lassen. Ich habe das aber erst viel, viel später realisiert, dass es nicht ich war,
mhm,
sondern dass es meine Herkunft war.
Ja.
Und dadurch habe ich halt nie wirklich gelernt, eine Sprache lesen und schreiben zu lernen. Das ist etwas, das mich bis heute verfolgt. Und aufgrund meiner Probleme im Schriftbildlernen bin weit weg von Legasthenie. In der klassischen Form habe aber massive Schwierigkeiten bei diversen Begrifflichkeiten, weshalb ich sehr dankbar bin, dass es Tools gibt, die mir schon mal Rechtschreibung schon mal grob vorab prüfen. Hat aber auch dafür gesorgt, dass ich im Deutschkurs nur im Grundkurs war und nicht im Leistungskurs.
Und auch im Grundkurs kam weder Goethe noch Schiller vor. Das finde ich ja furchtbar.
Ich wüsste nicht. Also wir hatten mal ein Reklamheft oder zwei.
Ja.
Es kann sein, dass da mal was von dem dabei war. Mhm. Aber wenn du mich jetzt so spontan fragen würdest und ich in mein Schulhirn krame, fällt mir nichts von denen ein.
Mhm. Weil, also ich bin absolut bei Talander. Muss ja auch mal eine Lanze brechen für die neuere Literatur. Ich finde auch, man sollte...
Das war jetzt aber Xayas.
Xayas, genau, Bär. Sorry.
Bei Talander sind wir auch
eigentlich. Bei Talander bin ich auch eigentlich grundsätzlich immer, aber das ist dann so die Historiker-Ebene. Ich habe ja auch, was viele vielleicht gar nicht wissen, auch Germanistik studiert, nicht nur Geschichte. Aber da bin ich ganz bei Bär. Also ich finde auch, dass halt immer so diese Uraltschinken-Klassiker, natürlich sind die wichtig und wir sollten sie nicht vom Lehrplan streichen. Und ich habe es ganz, ganz furchtbar gefunden, dass wir in der Schule in der Oberstufe nicht den Faust durchgenommen haben von Goethe, weil ich hatte mich richtig drauf gefreut, habe ihn dann halt mir einfach selber erarbeitet, was ziemlich krass war. Aber das habe ich schon bedauert. Dahingegen hätte ich zum Beispiel Kabale und Liebe von Schiller, darauf hätte ich echt verzichten können, sage ich jetzt mal so ganz ehrlich. Und ich denke mir, wir haben so großartige deutsche Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Warum können wir nicht zum Beispiel in der Grundschule Cornelia Funke lesen? Oder warum können wir nicht irgendwie Walter Mörs lesen oder so? Also das sind halt Dinge, wo ich mir denke, das würde, glaube ich, den Schülis auch mehr Spaß machen.
Den wer?
Den Schülis, den Schülern und Schülerinnen und allem dazwischen und allem außen vor. Also ich finde halt einfach, man dürfte diese angestaubten Lehrpläne wirklich mal grundsätzlich überarbeiten, ohne dabei die Klassik, von der wir ja kommen, ne, außer Acht zu lassen. Und halt aber auch noch ein bisschen weiter zurückzugehen, weil Walter von der Vogelweide, also Mitteldeutsch, Mittelhochdeutsch und sowas, das gehört halt auch dazu, finde ich. Das haben wir halt dann erst im Studium gemacht. Und das fand ich halt total schade, weil den meisten Leuten bleibt das halt verborgen. Und ich finde schon, dass so Minnesang oder so, darauf fußt ja unsere deutsche Literatur, wie Bär ja schreibt, ne, die standen auf Schultern von Riesen. Und sie selber sind inzwischen Riesen und auf deren Schultern stehen Leute. Also ja, das führt jetzt wahrscheinlich alles viel zu weit. Aber ich finde halt einfach, man dürfte gerade Sprachunterricht schon auch interessanter gestalten, wie es teilweise passiert. Nicht bei allen. Ich kenne viele Lehrkräfte, die machen das ganz toll und geben sich sehr viel Mühe. Aber die sind halt auch wirklich sehr eingeschränkt vom Lehrplan, von den Vorgaben. Haben wir noch was zu diesem Feedback?
Ja, natürlich. Kanamar schreibt, total klasse, dass ihr das Gedicht und die tollen Hintergrundinfos zu dem Event noch gefunden habt. Und auch die Lobhudelei des Poet Laureate war ein schönes Schmankerl. Ich kann zu Tolkiens Kritik zum einleitenden Vers noch zwei Aspekte zu King-like und Spring-like hinzufügen. Tolkien findet King in Verbindung mit Chaucer nicht so passend, da er ja genau nicht über Könige und Herrscher geschrieben hat, sondern Geschichten aus der Perspektive des einfachen Volks. Und dann, wie erwähnt, auch noch in der Sprache des Volks. Vielleicht hilft hier noch eine kurze Einordnung, was diese Tales eigentlich sind. Ein Müller, ein Koch und ein Nonnenpriester und noch viele mehr treffen sich in einer Bar. Dann haben wir ein bisschen was rausgelassen, um es ein bisschen zu kürzen und zu straffen. Allerdings schreibt Kanama weiter, ich kann nachvollziehen, dass das Thema des Briefes außerhalb der Lit-Lang-Fraktion sehr obskur daherkommt. Aber ob Tolkiens Beruf und der Forschung, die sich mit dem Autor beschäftigt, ist natürlich glasklar, warum dieser Brief enthalten ist. Noch eine Ergänzung zur Folge. In der ersten Auflage von Dungeons & Dragons hießen Halflings Hobbits, Trans Ants und Balor Balrogs, bis sich der Estate meldete. Falsch, ist egal, kommen wir mal anders drauf. Also ja, Gygax wollte sicher mit seinen Freunden in Mittelerde und den Welten von Stoker, Lovecraft, Howard, Moorcock etc. spielen oder jedenfalls in davon inspirierten Welten. Und Annis zweite Aussprache, Gygax ist die richtige.
Sehr cool, vielen Dank dafür, da waren wir uns ja so unsicher.
Ja.
Und das war, glaube ich, in der historischen Einordnung mit der D&D-Geschichte, ne? Das finde ich ziemlich cool, dass darauf dann halt auch im Feedback nochmal Bezug genommen wird.
Ja, dazu empfehle ich nur die jetzt in der Zukunft und für euch wahrscheinlich schon in der Vergangenheit aufgenommene dritte Folge, müsste das sein, von Tolkien Mysteries, wo es halt eben um die Lizenz- und Rechte-Situation geht, weshalb ich kurz in meine auf den Finger beißen musste, als da steht, dass der Estate vorbeikam, weil das so nicht richtig ist. Vor allem gab es den Estate zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Aber das sind andere Geschichten zu einem anderen Podcast. Ja. Und das sind halt so, wie jeder, der ein Steckenpferd hat, genauso wie mit dieser lit-langen Geschichte, wenn man davon, wenn man da im Thema drin ist und das alles verständlich ist, klar. Und wenn ich IT-Sachen habe, die für mich absolut verständlich sind und ja.
Passend dazu schreibt Talander, jetzt weiß Tobias, wie ich mich bei Tech-Palantir-Folgen fühle.
Ja.
Ja, sehr, sehr cool.
Jonah schreibt, hab jetzt endlich das Buch und alle Briefe bis zum 32. gelesen. Warte mal, du bist dran. Nee, doch, alles gut. Irgendwie hatte ich gedacht, dass mein Lesezeichen im Buch weiterwandert. Aber ihr hattet ja erwähnt, dass es noch Jahrzehnte braucht, um alles zu besprechen. Jetzt nach der Zeitreisefolge, wann kommt die Musical- oder die Rollentauschfolge?
Die Musical-Folge.
Die Rollentauschfolge. Und dann musst du mal das Wetter machen.
Ja.
Und ich mache die historische Einordnung aber erst nach 45.
Oh mein. Die Zeitreisefolge. Das finde ich aber auch sehr, sehr schön.
Ja, ist auch so. Da kam ja in der Zwischenzeit nochmal die Zeitreisegeschichte.
Ja. Ja.
Finde ich aber ein probates Mittel.
Ja, ich finde das auch sehr schön, dass du da den TARDIS-Sound dazu hergenommen hattest. Und ich finde, das sollten wir unbedingt so beibehalten. So hatten wir es ja dann gleich kürzlichst gemacht, aber dazu kommen wir noch. A Book at Night schreibt zur Folge zu Brief 32, super interessant, insbesondere durch den Nachschub. Anfangs ging es mir ein bisschen wie Tobias. Ich wusste nicht so richtig, was ich mit dem Brief anfangen soll. Mit der gesamten Einordnung aber hat sich das bei mir verändert.
Sehr schön. Und Kathy 312 schreibt noch, wieder vielen, vielen Dank für eure super mega tolle Folge. Besonders mit dem Einschub sehr interessant. Wobei ich ehrlich gesagt, da eher auf Tobias Seite bin, mir würde auch alles zum Hobbit, zum Herrn der Ringe und zu Familienbriefen reichen. Ein kurzer Kommentar zu meiner Meinung zum Thema Übersetzung. Ich würde es nicht ganz mit Kriege vergleichen, weil zwischen der Übersetzung doch deutlich weniger Zeit lag, als bei dem, was Tolkien da modernisieren wollte. Ich glaube, da ging es um das Thema, dass Tolkien ja den Text ins Neu-Altenglische bringen wollte und das dann irgendwann mit Kriege und Karu verglichen hatten.
Kann sein, ja. Dazu müsste ich jetzt selber nochmal in unsere Folge reinhören. Ist dann doch ja jetzt schon auch ein Weilchen und ein paar Briefe her.
Ja, wobei so viele Briefe jetzt auch nicht. 4 Stück.
Ja, fühlt sich länger an tatsächlich. Zu Brief 33 haben wir auch Feedback bekommen.
Zwar hat Tolkien den am 31. August 38 geschrieben an unseren guten Freund C.A. Firth bei Allen and Unwin.
Dazu schreibt Talander, ich würde vermuten, dass Tolkien durch die Zwangspause auf das Honorar für die Prüfungskorrekturen verzichten musste, mit denen er sein bescheidenes Salär aufbesserte. Simone Dardenne war Tolkiens erfolgreichste weibliche Schülerin. Ihre Doktorarbeit war eigentlich eine Gemeinschaftsarbeit der beiden, aber er hat auf eine Namensnennung verzichtet, damit sie sich dadurch promovieren lassen konnte. Sie hat auch ein Jahr bei den Tolkiens gewohnt.
Cool.
Ja.
Ich habe mal bei Tolkien gewohnt.
Oh, stell dir mal vor.
Hexe schreibt, ich habe I cannot afford it, auch zeitlich gesehen, nicht finanziell. Das war so eine Debatte aus dem Brief. Wie ist das übersetzt? Geht das jetzt um, kann ich es mir finanziell leisten oder kann ich es mir zeitlich leisten? Mhm. Oder eben nicht.
Und da hatten wir auch um Feedback gebeten, meine ich, ne?
Ja.
Dass wir gesagt haben, wie seht ihr das? Weil ist ja schön, wenn du deine Meinung hast und nicht meine Meinung, aber es ist ja noch viel interessanter, wenn wir noch die Meinung von der Zuhörerschaft bekommen. Talander schreibt dazu, mein Kommentar zum Tech-Palantir, also bezieht sich auf das letzte Feedback zur letzten Folge, war anders gemeint und bezog sich auf die Frage, warum dieser Brief bzw. sein Thema relevant sein sollten. Fachleute haben ja zu allem, was ihr Gebiet betrifft, eine deutlich emotionalere Einstellung als Laien, sodass mancher Gefühlsausbruch oder manche starke Meinung für den Außenstehenden auf den ersten oder zweiten Blick unverständlich ist. Das ist bei Brief 33 der Fall und gilt für mich eben bei vielen technischen Themen. Es sollte nicht nach »Du verstehst es halt nicht« klingen.
Ja.
Auch ein sehr wertvolles Feedback.
Ja, und das war auch das, was ich gerade mit meinte, wenn man so in dem Thema mit den Rechten drin ist, also mit der Rechtevergabe, nicht mit der politischen Ausrichtung, dann ist es immer nicht der Estate. Man darf nicht bei Rot über die Ampel gehen, auch wenn es für dich...
No.
Das ist so, weil das so ein Mythos und so ein Mehr ist und dem Estate einfach viel mehr zu Last gelegt wird, als es eigentlich tatsächlich der Fall ist. Und wenn du immer so ein, um Gottes Willen, der Estate muss von mir nicht beschützt werden. Die sind groß und stark und finanziell reich genug, um das alles schön selbst zu machen.
Ja.
Aber ich finde halt, es muss, wenn man schon emotional, verbal jemanden die Schuld zuschieben möchte, dann auch wenigstens den richtigen.
Es ist halt, glaube ich, gerade bei Tolkien, was die rechte Situation angeht, ist es ja so hochkomplex, dass ich mir gut vorstellen kann, wenn man sich damit eben nicht so eingehend beschäftigt wie du oder ansatzweise so, dann ist das halt einfach sehr, sehr schwer verständlich. Und bei den meisten, gerade Literaten, ist es ja so, es gibt eine Nachlassverwaltung, Punkt. Dann bist du ja schon froh, wenn es die überhaupt gibt.
Ja, und das ist auch no shaming oder blaming. Es geht einfach darum, das ist halt mein Steckenpferd. Also ich, wie gesagt, die Tolkien Mysteries Folge, ich weiß nicht, ich kalkuliere zwischen 3 und 5 Stunden.
Bin gespannt.
Um diese rechte Thematik und Tolkiens Steuerbetrug aufzudecken und auszuläuten, zu erklären. Und da bin ich halt einfach mal gespannt, wie lange ich brauche. Und es ist halt einfach ein hochkomplexes Thema.
Ja.
Und ich glaube, wenn man trotzdem sagt, ne, der Estate, also irgendeine Instanz, die Rechte hat, hat sich dagegen gewehrt, Punkt.
Ja, das reicht ja auch meistens vollkommen, ne?
Ja.
Ach ja, ich mache mir schon mal eine Notiz. Wir können ja natürlich nicht die Folge verlinken, weil die gibt's zum heutigen Zeitpunkt noch nicht.
Abonniert einfach Tolkien Mysteries. Und als letztes Feedback zu dem Brief 33 noch Veo. Dankeschön für die schöne Briefefolge und danke fürs Nachrecherchieren über den ARIA-Nachweis für ausländische Autoren. Cannot afford habe ich als Verweis auf die nicht vorhandenen finanziellen Mittel verstanden. Das ist natürlich nur eine persönliche Empfindung, als nur am Rande immer mal wieder Englisch lesende. Ich habe mal in History of Middle-Earth 6 The Return of the Shadows geschaut. Am Ende des 4. Kapitels schreibt Christopher Tolkien, dass Tom Bombadil, der Willow Man und die Barrow Whites bereits als Möglichkeit für die nächsten Kapitel angedacht waren, als sein Vater mit dem Viertelkapitelentwurf fertig war, Seite 109. Christopher verweist am Ende des 4. Kapitels auf Brief 33 und leitet auch das 5. Kapitel mit dem Brief ein. Dort schreibt er, dass sie den alten Wald durchquert haben, bei Tom Bombadil übernachtet haben und den Barrow Whites entkommen sind, Seite 110. Weiter führt Christopher Tolkien aus, dass in diesem Stadium das erste Treffen mit Tom Bombadil sehr kurz war, Seite 112.
Und dazu gibt's Textpassagen und Kapitelübersichten in dem Discord-Beitrag von Veo, die sie da mitgeschickt hat, um das halt auch zu unterstreichen und zu zeigen. Das fand ich ziemlich cool. Und wir rätseln ja immer wieder bei den Briefen, geht's ja gerade drum, wo stehen wir gerade, in welchem Kapitel vom Herrn der Ringe, was kennen wir heute als Kapitel X und was war das vielleicht zu der Zeit oder in dieser Manuskriptvariante. Und ich denke mir mal wieder, die History of Middle-Earth, die sollte ich nochmal zur Hand nehmen.
Die sollten sie direkt nach Briefe an Tolkiens Briefe ins Deutsche übersetzen.
Ja, das wäre mal echt richtig, richtig gut.
Die Spanier haben es auch hinbekommen.
Ja, die sind uns jetzt zuvorgekommen. Das sollte vielleicht hoffentlich
mal... Mit History of Middle-Earth und Briefe.
Ja, und noch ganz vielen anderen Sachen.
Kommen wir zu einem kurzen Gastauftritt in Brief 34 an Stanley Unwin vom 13. Oktober 1938.
Und zwar von Talander, der schreibt, ach ja, Tolkien und seine Allegorien. Ich würde seine herzliche Abneigung relativieren wollen, da er zum Beispiel mit Blatt von Tüftler und Der Schmied von Großholzing 2 unbestreitbare Allegorien geschrieben hat. Vielmehr mochte er wohl keine plumpen Allegorien, wie er sie wohl vor allem in mancher christlichen, lateinischen Literatur des Mittelalters und in der zeitgenössischen Kinderliteratur gefunden haben wird. Wenn dem so ist, bin ich ganz bei ihm. Ich hasse Literatur, in welcher sich der pädagogische Holzhammer nur hinter dem hauchzarten Vorhang einer billigen Allegorie versteckt. Und dann noch ein zweiter Gedanke. Da Mein Kampf Hitlers politische Ziele beinhaltete, darf man die Bemerkung des Labour-Vorsitzenden wohl so verstehen, dass Chamberlain mit dem Münchner Abkommen Hitlers Wünsche erfüllt und damit das wahrgemacht habe, was der sich Mitte der 1920er zusammengeschrieben hatte. Wie die meisten Zeitgenossen wird er dieses Buch wohl kaum gelesen, sondern nur dem Namen nach gekannt haben.
Beim Überfliegen habe ich Mein Mampf gelesen. Ich habe keinen Hunger. Also weißt du, es ist jetzt keine versteckte Botschaft meines Körpers, iss was oder so.
Herrlich. Ich überlege gerade, ob es da nicht auch, es gibt doch, also ich liebe ja Walter Mörs und nicht nur sein literarisches, fantastisches Werk, sondern ich liebe auch Das kleine Arschloch und seine unfassbar gute Hitler-Parodie.
Ich sitze in meinem Bunker mit dem Berlin. Genau.
Und da frage ich mich gerade, ob da nicht auch bei Walter Mörs irgendwas mit meinem Mampf mal war oder ob ich das von woanders her noch abgespeichert habe.
Das war die Frage nach, was bedeutet das mit dem Blatt von Mein Kampf draufgeschrieben oder drauf beziehen hat. Da hat man ja drüber philosophiert. Was mich ein wenig überrascht, ist, dass wir zur Interimsfolge nichts haben an Feedback.
Ja.
Die war ja auch sehr lang und düster, aber auch sehr...
Doch, haben wir. Aber die kam erst nach Brief 35, oder?
Nee, 35 ist ja der 2. Februar.
Ja, dann muss ich eben das hier umschmeißen, weil zur Interimsfolge haben wir ziemlich viel.
Okay.
Dann kommt Brief 35, dann habe ich es nur einfach hier im Pad falsch eingeordnet.
Ah, okay.
Meine persönliche historische Einordnung hat nicht gestimmt. Ich entschuldige mich in aller Form. So, scroll, 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 scroll. Ah, ich hatte das sogar schon korrigiert. Ich habe es gecopy-pastet, habe es aber oben nicht gelöscht. Da steht nämlich, unter der Interimsfolge Feedback ist nämlich dann das Brief 35 Feedback.
Nächstes Kapitel, dieses Kapitel heißt die Monate Oktober 38 bis Februar 39. Das war eine große Interimsfolge, die wir gemacht haben, weil in der Zeit ja extrem viel passiert ist. Dann haben wir die Folge veröffentlicht. Und dann kam Zukunfts-Anni und Zukunfts-Tobias zweimal vorbeigeflogen und haben nachträglich die Folge angepasst. Und weil wir gesagt haben, da sind, ich würde es tatsächlich mal so sagen, so eklatante, missverständliche Fehler drin, dass wir sie direkt am Werk transparent beheben müssen, nach unserer eigenen Auffassung. Und wo es nicht reicht, das einfach in einer Feedback-Folge klarzustellen oder nochmal einen Wink mit dem Zaunpfahl zu geben.
Ja.
Und eines dieser Feedbacks war halt eben von Yannick, was wir halt direkt dann auch so eingeordnet, vorgelesen und thematisiert haben. Und einmal von Talanda. Feedback, das wir auch an einer zweiten Stelle ebenfalls direkt eingebunden haben.
Genau. Und von Talanda gab es zu der Interimsfolge aber noch weiteres Feedback, das wir nicht in die Folge direkt eingebunden haben. Was jetzt kommt, genau.
Talanda schreibt, eine emotionale Achterbahnfahrt von einer historischen Einordnung. Eine Ergänzung zur Reichspogromnacht, die ich ganz wichtig finde. Die erwähnte Ermordung Ernst von Raths durch Herschel Grünspan war zum Anlass für zahlreiche antijüdischen Demonstrationen genommen worden. Die NS-Führung rechnete mit einer Eskalation dieser Demonstrationen. Allerdings gab es Bedenken, dass zu extreme Gewalt auf den Widerstand der Bevölkerung stoßen könnte. Daher gab es die reichsweite Anweisung, dass sich die NSDAP erst dann an die Spitze der Pogrome stellen sollte, wenn klar war, dass die Bevölkerungsmehrheit sich beteiligten oder zumindest nicht einschreiten würde. Diese Taktik des Stimmungsbarometers sollten die Nationalsozialisten selbst noch bei der Wannsee-Konferenz anwenden, um die sogenannte Endlösung notfalls radikalen Abweichlern anlasten zu können, wurde Hitlers Namen aus allen entsprechenden Dokumenten herausgehalten. Dieses innerpolitische Kalkül spiegelt sich auch in der Außenpolitik wider. Bis zum 1. September 1939 ging man immer so weit, wie es die Alliierten noch ertragen konnten. Münchner Abkommen etc. und wog andere in falscher Sicherheit wie Polen und Ungarn. Aus der Retrospektive ist es nur schwer zu ertragen, wie viele Warnsignale auf so viele Ebenen übersehen oder ignoriert wurden. Doch die begrenzte Weisheit des Menschen zeigt sich schon daran, dass er sich in seinem Gattungsnamen gleich doppelt als weise bezeichnen musste. Ja, Und er trifft hier einfach, finde ich, so den Nagel auf den Kopf. Ja. Und es gibt diese Anzeichen heute wieder.
Ja.
Und es gibt Politiker, es gibt Menschen, ich glaube, ich brauche ich nicht zu gendern, die es nonstop wieder austesten, wie weit sie gehen können.
Ja.
Und immer wieder versuchen, den C auf die rote Linie zu setzen und dann mal eine C-Breite drüber zu gehen. Und wenn das kein Problem ist und sich die rote Linie verschoben hat, einfach den Fuß noch ein kleines Stückchen weiter zu setzen. Furchtbar ist mitzuerleben und sich so machtlos zu fühlen.
Ja.
Das Sehen des Augens auf sich zurollen zu sehen und zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll.
Ja. Bevor wir hier total mutlos werden, ich schreibe es mir auch gleich mal auf für die Shownotes, die Sonderfolge vom Tollcast, wie uns Tolkien in unserer Zeit Mut machen kann. Unsere Veranstaltung in der Deutschen Nationalbibliothek. Da geht's nämlich genau darum. Ich finde, also wie Talander das formuliert hatte, mit dass es halt so schwer erträglich ist oder so schwer zu ertragen ist, wie hat er geschrieben, ist es nur schwer zu also in der Retrospektive ist es nur schwer zu ertragen, wie viele Warnsignale und so weiter. Ich glaube, das ist halt auch oft so das Los der Historiker. Also so fühle ich mich halt oft, dass Aussagen getätigt werden auf höchster Ebene und irgendwie ich manchmal dastehe und mir denke, ich kann doch nicht die Einzige sein, die hier gerade die Parallelen sieht und Gänsehaut kriegt und sich fürchtet. Und das ist halt, ja, schwer zu ertragen, trifft es wirklich ganz gut.
Aber es gibt auch Positives in der Welt, so wie zum Beispiel das nächste Feedback, Anni.
Moment, ich muss noch eben aufschreiben, DNB. Genau, und zwar von Fred Kolon.
Was ein Name.
Ja, schön, ne? Finde ich auch eine coole Anspielung. Zur Interimsfolge, da sind wir ja immer noch. Vielen Dank für die Geschichtsstunde und Talanders Ergänzungen. Von mir ein Chapeau für die Ergänzungen und die deutliche Positionierung. Vielen Dank auch Talander. Ich habe die Folge gerade nochmal gehört. Nochmals danke für die Folge.
Und da schreibt Talander nochmal drauf. Ein wirklich schwieriges Thema. Eigentlich hätte ich in meinem Beitrag noch Theo der Harsel und den Zionismus unterbringen müssen. Aber so reicht's auch. Die Geschichte der Juden ist ein Kaninchenbau von ganz besonderer Komplexität, was derzeit leider wieder allzu gerne vergessen wird.
Ja, und ich finde, das ist so eine schmale Gratwanderung oder so eine schwierige Gratwanderung, in der wir uns da ja auch mit der historischen...
Das ist ein schmaler Grat.
Und eine schwierige Gratwanderung. Okay.
Oder eine Gratwanderung.
Es ist jedenfalls schwierig,
ja.
Und herausfordernd, finde ich, unsere Rolle mit dem Briefe-Podcast, was die historische Einordnung angeht. Weil wir immer wieder vor der Frage stehen, was nehmen wir mit rein? Was nehmen wir nicht mit rein? Was erklären wir nochmal zusätzlich? Was nicht? Das ist halt so hochkomplex, die meisten Dinge, die halt jetzt in dieser Zeitspanne geschehen, in der wir uns befinden, dass man bei den meisten Dingen nochmal ausholen müsste, um sie wirklich konkret und ganz komplett einzuordnen. Und da stoßen wir aber ja auch immer wieder halt an das Thema, wir sind kein Geschichtspodcast, wir befassen uns mit Tolkiens Briefen.
Und wir wollen halt einfach trotzdem das Geschehen in der Welt für Deutschland und ich sag mal England oder wenn etwas so Weltbewegendes ist wie das erste farbfernsehübertragene Spiel, was einfach so eine Nettigkeit ist,
yeah,
wo man davon ausgehen könnte, das könnte auch in der Oxford in der Zeitung gestanden haben, einfach mit aufgreifen. Und es muss sich ja auch alles in der Waagschale halten. Es bringt nichts, einen dreistündigen Abschnitt historischer Einordnung zu haben und 20 Minuten über einen Brief zu reden.
Genau.
Nur weil dummerweise zwischen zwei Briefe 3 Monate liegen.
Ja. Und ich bin auch gespannt, wie es uns auch in der sehr nahen Zukunft gehen wird, weil wir jetzt teilweise in den Briefen so Zeitsprünge machen. Das heißt, wir könnten jetzt fast dann zu jedem Brief noch eine Interimsfolge machen.
Was wir auch machen werden.
Weiß ich nicht, müssen wir halt wirklich mal gucken, weil sonst höre ich schon von ein, zwei Leuten die Kritik, dass wir ja jetzt den Podcast nochmal unnötig in die Länge ziehen. Also nicht in die Länge, sondern in die zeitliche Länge. Weil wenn wir ja die Interimsfolge, also ne, wir können ja jetzt...
Die müssen wir halt einfach in der Woche, nein, wo wir keine...
Nein, wir erhöhen nicht noch weiter die Schlagzahl, das geht aktuell zeitlich einfach beim besten Willen nicht. Dafür müssten wir andere Projekte eindampfen, das ist auch keine Option. Und eigentlich wollen wir auch mit Tolkien in 5 Minuten irgendwann mal noch weiterkommen und weitermachen. Also, ne, Es ist immer wieder das gleiche Dilemma. Lukas aus der Schweiz, ich glaube, dem klingeln die Ohren. Aber das Feedback ist ja schon eine Weile her. Der schreibt zur Interimsfolge. So toll, wenn es wieder eine neue Briefe-Folge gibt. Seit der Veröffentlichung von Humphrey Carpenters Tolkien-Biografie im Jahr 1977 wird häufig die Geschichte erzählt, Tolkien habe während seiner Schweizreise 1911 eine Postkarte mit Josef Madleners Bild Der Berggeist gekauft. Darüber hatten wir es ja in der Sendung, ne?
Ja.
Später soll Tolkien die Hülle dieser Postkarte mit den Worten Origin of Gandalf beschriftet haben. Daraus entstand die oft wiederholte Behauptung, Gandalf sei direkt von einer Schweizer Souvenirpostkarte inspiriert worden. Bei genauerer Betrachtung ergibt sich jedoch ein Problem. Josef Madleners Tochter Julie erinnerte sich, dass ihr Vater das Bild Der Berggeist erst um 1925 oder 1926 gemalt habe. Zudem wurde die Postkarte nach ihren Angaben erst Ende der 20er Jahre vom Ackermann Verlag in München veröffentlicht. Wenn diese Datierung stimmt und sie wird von der Forschung weitgehend akzeptiert, dann konnte Tolkien die Postkarte unmöglich bereits 1911 während seiner Alpenreise gekauft haben. Zwischen der Reise und der Entstehung des Bildes liegen mindestens 14 bis 15 Jahre. Der Tolkien-Forscher Manfred Zimmermann wies bereits 1983 auf diesen Widerspruch hin. Seine Untersuchung gilt bis heute als die grundlegende Korrektur von Carpenters Darstellung. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Postkarte bedeutungslos gewesen wäre. Im Gegenteil, es gibt keinen ernsthaften Zweifel daran, dass Tolkien die Karte tatsächlich besaß und sie später als Origin of Gandalf bezeichnete. Wahrscheinlich erhielt oder kaufte er sie jedoch erst irgendwann in den späten 20er Jahren. Auch die Formulierung Origin of Gandalf wird heute differenzierter betrachtet. Tolkien schrieb nicht The Origin of Gandalf, sondern lediglich Origin of Gandalf. Einige Forscher vermuten deshalb, dass Tolkien die Karte nicht als alleinige Geburtsstunde der Figur verstand, sondern als eine visuelle Darstellung, die seinem bereits vorhandenen Bild des Zauberers besonders nahe kam. Hinzu kommt, dass viele Elemente Gandalfs nachweislich aus deutlich älteren Quellen stammen. Aus der nordischen Odin-Tradition, des wandernden Alten mit Hut und Stab, aus der Edda, aus finnischen und germanischen Mythen sowie aus Tolkiens eigener langjähriger Beschäftigung mit mittelalterlicher Literatur. Fazit: Nach heutigem Forschungsstand kann die Madleiner Postkarte nicht während Tolkiens Schweizreise von 1911 erworben worden sein. Die Datierung des Gemäldes und der Postkartenserie macht dies praktisch unmöglich. Die oft wiederholte Verbindung Schweizreise 1911, Kauf der Postkarte, Entstehung Gandalfs beruht daher höchstwahrscheinlich auf einer Fehlinterpretation oder einer fehlerhaften Erinnerung, die über Carpenter in die Tolkien-Literatur einging. Die Postkarte bleibt zwar ein faszinierendes Dokument von Tolkiens Vorstellungskraft, kann aber kaum als direkter Beleg dafür gelten, dass Gandalf bereits 1911 in den Schweizer Alpen seinen Ursprung hatte.
Faszinierend.
Ja, und sehr wichtig.
Wobei wir jetzt natürlich auch wieder sagen können, wenn wir den Tolkast von gestern und die Geschichte mit John Garth.
Ja, daran musste ich gerade auch denken.
Dass auch Angehörige sich gerne mal vertun.
Ja.
Ich lasse es jetzt so stehen. Also ich zweifle da an Lukas Worten nicht und habe auch keine Kapazitäten, da jetzt groß in Recherche zu gehen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und er schreibt ja auch, dass es seit 1983 oder was war das?
Ja.
Tolkien-Forschung ist. Das ist ein Mythos, den man mal nachgehen sollte. Bevor man den nämlich ausräumt, vielleicht wäre das was für Tolkien Mysteries.
Das wollte ich gerade sagen, ja.
Dann kann man das mal aufarbeiten und dann hat man da auch einfach ein schönes, fundiertes Wissen, wo man sagen kann, Moment, das stimmt so nicht. Wenn du wissen willst, wie es wirklich war, hier. Dafür ist ja Tolkien Mysteries gedacht.
Ja.
Notier mir das bitte mal gleich irgendwo.
Ja.
Dann kläre ich das mit Eule, ob sie das übernimmt oder ich. Und dann gibt's eine Tolkien Mysteries-Folge zum Origin of Gandalf-Bild. Während du das notierst, zitiere ich einmal kurz A Book at Night. Ich finde es immer wieder wunderbar, wie eure jeweiligen Recherchen sich zum einen ergänzen, zum anderen die Briefe dadurch um ein Vielfaches spannender bzw. interessanter werden. Vielen Dank für eure Zeit und Arbeit. Sehr gerne.
Mhm. Vielen Dank. Das hast du schneller gelesen, als ich getippt. Seitenpinguin schreibt, dem kann ich 100% zustimmen. Es sind nur Briefe, sie werden geradezu lebendig. Das Gefühl, kleine Filmsequenzen des Erlebens dessen, was geschrieben und beschrieben wird.
Vielen lieben Dank. Und dann gibt's noch mal was von Lukas aus der Schweiz, was Interessantes. Und zwar, in meiner Familienhistorie war die Nazi-Zeit ja sehr präsent, da mein Großvater Heinrich Ritzel ein Nazi-Feind war und auf der Todesliste stand. Darum flüchteten die Ritzel zunächst ins Saarland und danach nach Basel in die Schweiz. Dieses Attentat eines Schweizers war auch ein Diskussionspunkt, den ich mit meinem Vater hatte, und er erklärte mir die Meinung vom Großvater.
An der Stelle hat Lukas dann einen Brief von seinem Großvater zitiert, den wir hier auslassen. Aber er hat uns eine sehr wunderbar zusammenfassende Schlussfolgerung noch mitgeschickt und die haben wir jetzt mitgebracht.
Die Einschätzung meines Großvaters war dann auch, hätte Maurice Bavaud Hitler im November 1938 erfolgreich getötet, wäre der Nationalsozialismus höchstwahrscheinlich nicht zusammengebrochen. Am wahrscheinlichsten zumindest in der Meinung meines Großvaters Heinrich wäre Hermann Göring die neue Führungsfigur des Regimes geworden. Die Verfolgung der Juden hätte sich fortgesetzt. Die Diktatur hätte weiter bestanden. Ein europäischer Krieg wäre wahrscheinlich nicht verhindert, sondern lediglich zeitlich verschoben oder in seinem Verlauf verändert worden. Der größte Unterschied zur tatsächlichen Geschichte bestünde weniger darin, ob es zu Krieg und Unterdrückung gekommen wäre, sondern vielmehr darin, wann, unter welcher Führung und mit welcher strategischen Entscheidung dies geschehen wäre. Damit gehören das Attentat Bavauds zu den faszinierendsten kontrafaktischen Fragen des 20. Jahrhunderts. Er hätte die Geschichte Europas möglicherweise tiefgreifend verändert, aber vermutlich nicht auf die einfache Weise, die man zunächst erwarten würde. Und ja, ich teile deine Meinung, Tobias, es wäre schon powerful, in die Zeitgeschichte zurückzukehren, um etwas verändern zu können. Bei der Recherche zu dieser Antwort kam ich auf diese Wiki-Seite. Wahnsinn, was der Hitler alles überlebt hat. Link packen wir euch natürlich in die Shownotes.
Mhm. Das ist die Wikipedia-Seite Liste der Attentate auf Adolf Hitler.
Und ich überlege gerade, ich weiß nicht mehr welches Buch, das ist grandios geschrieben. Da findet jemand, also es hört sich nach Science Fiction an, ist es aber überhaupt nicht in der Form, durch ein kleines Portal und landet in die US-Amerika 2 Jahre, glaube ich, vor dem Attentat auf Kennedy. Und er versucht halt einfach, das Attentat von Kennedy zu verhindern.
Oh, das klingelt was bei mir.
Und es ist super interessant geschrieben. Und man merkt ja auch, wie sich die Geschichte versucht zu wehren gegen diese Einmischung.
Mhm.
Und als dann Kennedy das Attentat, als es ihm dann irgendwann tatsächlich mal gelingt, kommt er in einer Welt, die komplett anders ist.
Mhm. Da gibt's doch auch diese, wie hieß denn die Serie? Oh, da wollte ich mal nachgucken, ob die irgendwann weiterging. Die geht auch auf diese, ja, auf diesen Schmetterlingseffekt, sagt man ja auch, ne? Oder Butterfly-Effekt, dass so ein Flügelschlag von einem Schmetterling alles verändern könnte, greift das auf und da haben sie irgendwie auch eine Zeitmaschine und sollen irgendwie verhindern, dass Dinge in der Geschichte verändert werden durch einen anderen Zeitreisenden. Kannst du dich erinnern?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe in der Zwischenzeit nachgeguckt.
Ja.
Es ist ein Roman von Stephen King, Der Anschlag.
Oh ja, stimmt, danke.
Ist 2011 erschienen. Darin schildert ein Zeitreisender in der Ich-Form, wie er versucht, innerhalb eines 5-jährigen Vergangenheitsaufenthalts nebst anderen Unglücken vor allem das Attentat auf John F. Kennedy am 22. November 1963 zu verhindern. Das ist, wie gerade gewahr wird. Doch, das Kennedy-Attentat kriegen wir auch noch mit. Ich war gerade 63, 73.
Ja, ja.
Ich dachte mir so, oh, es ist gerade ein paar Monate nach Tolkien, aber es sind noch 10 Jahre zwischen.
Wir kriegen also auch Queen Elizabeth mit und alles, ne?
Es wird interessant.
Ja, Tolkien hat in spannenden Zeiten gelebt.
Wir machen jetzt aber erstmal weiter.
Ja, ich habe rausgefunden, nur dass wir da nicht irgendwelche Sachen offen lassen. Links natürlich in den Shownotes. Die Serie heißt Timeless.
Ah, doch.
Und da geht's doch um eine Zeitmaschine und einen Prototypen von der Zeitmaschine. Und der vermeintliche Bösewicht, sag ich mal, ne, kommt ja mal drauf an, aus welcher Perspektive, klaut die Zeitmaschine. Und dann muss ein anderes Team mit dem Prototypen, das eigentlich nicht so ganz sicher ist, mit der anderen Zeitmaschine dann dem hinterher.
War schon interessant. War weird, aber interessant.
Ja, war echt. War schon, ja. So lass ich's stehen.
Weniger weird, aber genauso interessant ist Brief 35. Und zwar an den lieben Mr. Furs vom 2. Februar 1939. Tolkien ist jetzt 1 Jahr älter.
Yay.
Seit dem letzten Brief. Und da hat uns folgendes Feedback ereilt.
Und zwar von John the Blue. Hallo, ihr hattet ja nach den Riesen bzw. Ents gefragt. Schon in Shadow of the Past werden das erste Mal die Ents bzw. Baumriesen erwähnt. Gerüchteweise, als Sam sich im grünen Drachen austauscht. Die Stelle ist auch mehr oder weniger gleich in der frühen Version. Glaube ich, ganz sicher bin ich mir jedoch nicht. Da müsste ich nochmal in die History of Middle-Earth. Hab geschaut, ist so, erste Schaffensphase. Dann lach Smiley, Klammer zu.
Ja, also die Riesen sind die Ents-Riesen.
Ja, und was ich ja so speziell spannend finde, gerade weil ja dieser neue Brief aufgetaucht ist, dass die Ents ja das Auenland bewacht haben. Ja. Also bewacht, beschützt, so ein Auge drauf hatten oder drei. Ja.
Darkmark schreibt, und um Ostern ging es ja auch kurz im Podcast, Ostern ist immer der erste Vollmond nach Frühlingsbeginn, bei den Orthodoxen zwei Wochen später. Dementsprechend sind dann Himmelfahrt und Pfingsten 40 bzw. 50 Tage nach Ostern.
Vielen Dank. Ich mag ja auch Feedback, das einfach Dinge erklärt oder auf den Punkt bringt.
Ja.
Und wir rabern da rum in der Folge, hätten einfach kurz nachgucken können, aber dafür haben wir die Community. Tranwheel 16 schreibt, ich weiß, ich bin sehr spät dran, aber egal, es war eine sehr tolle Folge. Dazu habe ich im Discord geschrieben und das gilt für euch alle. Feedback kommt nie zu spät, ebenso wenig zu früh. Es trifft genau dann ein, wann es das beabsichtigt und es ist immer herzlich willkommen.
So wie das Feedback von Torgon zu den Fußnoten. Der Brief ist ja nicht mit einem elektronischen Hilfsmittel geschrieben. Das heißt, wenn man im Brief etwas an einer Stelle ergänzen will, kann man nicht einfach zurückspringen und die Ergänzung einfügen, wenn man nicht den ganzen Brief neu schreiben will. Insofern würde ich derartige Fußnoten als integralen Bestandteil des Briefes betrachten und nicht als optionale Zusatzinformation.
Mhm. Darüber hatten wir uns auch unterhalten in der Folge, ne?
Ich erinnere mich. Ja. Ob wir das jetzt, ob du drüber liest oder Co. Das war ja eher so die Allgemeinheit.
Mhm.
So, wenn man heute einen fertigen Text, dann überspringe ich die Fußnoten. Bei einem Brief gebe ich natürlich Torgon recht.
Ja.
Kann es der integrale Bestandteil eines Briefes sein?
In dem Fall war es das ja auch tatsächlich.
Ja.
Okay, Talander schreibt auch zu Brief 35 oder zur Folge zu Brief 35. Ich würde mich ja aus irgendeinem Grund genötigt fühlen, jetzt etwas in die Tasten zu hauen, wenn ihr das Rätsel um die Seitenzahl nicht selbst gelöst hättet. Bei der Kapitelzahl muss man natürlich bedenken, dass Tolkien das Buch immer wieder von vorn beginnend überarbeitet hat und bis zum Schluss auch Kapitel verschoben oder geteilt wurden. Spoiler für die Riesenfrage. Mehrmals hat Tolkien in Erwägung gezogen, Gandalfs Verspätung sei dadurch ausgelöst worden, dass er von einem Riesen namens Baumbart oder Fangorn gefangen genommen worden war. Auch als Merry und Pippin auf ihn treffen, ist er zunächst noch ein Riese. Wie Cato, der jede Rede damit enden ließ, die Zerstörung Karthagos zu fordern, muss ich jetzt auch noch auf mein Stichwort reagieren. Ich möchte nämlich auf Tolkiens Aufteilung des dritten und vierten Buchs des Herrn der Ringe nichts mehr kommen lassen. Ich bin überzeugt, dass der Großteil der Fraktion keine Frodo-Kapitel mehr in Wahrheit aus Filmfans besteht.
Steile These.
Mhm. Die Parallelerzählung in Jacksons Filmen sorgt meines Erachtens dafür, dass man sowohl den Frodo-Samenstrang als auch den Baumbart-Strang als störende Unterbrechung der extrem dynamischen Handlung um die drei Jäger empfindet. Anders hätte es tatsächlich nicht gelöst werden können, aber gerade Frodo kommt dadurch extrem schlecht weg. Im Buch hingegen kann man sich voll und ganz auf die Reise der beiden Hobbits einlassen und ist im Vergleich zum Film vom durchaus hohen Tempo überrascht, in dem die Handlung voranschreitet. Schließlich muss man nicht erst bis zum dritten Teil warten, bis man Minas Morgul und den Pass von Kirith Ungol erreicht. Ich gehe so weit, bei Tobias die Produktion von Buttons mit der Aufschrift »Ich liebe Buch 4« oder ähnliches zu bestellen.
Ja.
Und wie gern hast du diesem Wunsch entsprochen, Tobias?
Ich glaube, das war ein Feedback, das am Montag rauskam und ich dann nach der Arbeit mich sofort hingesetzt habe, die Buttons produziert habe, sie auch schon bei Shopify eingestellt habe und dann announced habe während der Tollcast-Live-Folge, dass wenn man jetzt Talander bei Auenland.shop in die Suche eingibt.
Link in den Shownotes.
Findet man 6 Buttons. Ich liebe Buch 1, ich liebe Buch 2, ich liebe Buch 3, ich liebe Buch 4, ich liebe Buch 5 oder ich liebe Buch 6. Jetzt mit dem Hashtag Talander.
Im Auenland-Shop. Ich finde das so toll. Und ich finde es auch schön, du hast ja wirklich zu jedem Buch auch ein passendes Bild rausgesucht, also ein passendes Foto.
Ja.
Und die sehen einfach echt richtig toll aus. Und ich finde es so schön, weil wenn du jetzt einfach rumläufst mit einem Button, ich liebe Buch 2, gehst du so durch die Welt. Beim Ting ist es noch relativ easy, ne? Oder beim Tolkien-Tag vielleicht auch. Aber wenn du damit zur Arbeit gehst, wer weiß denn schon, welches Buch 2 gemeint ist? Das ist so nerd. Ja. Nerdiger geht's gar nicht mehr.
Oder halt eben Buch 4.
Ja. Oder Buch 6.
Gut, kommen wir zum nächsten Brief. 36, das muss jetzt der neueste gewesen sein, vom 10. Februar an C.A. First by Alan and Unwin. Dann kann ich jetzt hier zuklappen, mein Buch. Und da schreibt Moni, hallo ihr Lieben, erstmal vielen Dank für diese Folge. Sie war, wie eigentlich immer, sehr interessant. Dieses Mal möchte ich mich auch einmal äußern. In Bezug auf Bauer Giles denke ich, dass Tolkien unter anderem auch immer wieder nachfragt, weil er wissen möchte, womit er rechnen kann, nicht nur in Bezug auf eventuelle weitere Arbeit. Er könnte das Thema Kleines Königreich sonst auch für andere Arbeit beiseite legen, sondern in seiner Lage bestimmt auch wegen des Geldes, was er ja gut gebrauchen konnte. Bei dem letzten Satz könnte ich mir vorstellen, dass es sich um die damals größten Skandale im britischen Königshaus, um Edward den VIII. Handeln könnte, der ja abdankte, um eine zweimal geschiedene Amerikanerin zu heiraten, mit der er 1939 in Deutschland Hitler traf, mit dem er sympathisierte. Außerdem schrieb er im selben Jahr noch einen wütenden Brief an seine Mutter und brach gänzlich mit der Familie. Das Ganze hat sicher allen Briten interessiert und war Gesprächsthema Nummer 1, was Tolkien möglicherweise albern fand. Zumindest denke ich, dass damit der Familienzirkus gemeint ist, der im Land ausgetragen wurde. Zwei Sachen. Bei dem Thema Königreich Bauer Giles von Heim hat mir ja gesagt, dass da ja die Antwort schon kam mit dem Brief vom 8. Februar, dass sie die Geschichte veröffentlichen wollen, aber erst gerne die Fortsetzung machen wollen.
Ja.
Und von daher sie das unter dem Gesichtspunkt ja nochmal ein bisschen merkwürdiger aus, weil man ja jetzt so, er hat ja die Antwort bekommen, ja, nach dem, nach dem Herrn der Ringe, und er ist trotzdem da so nachbohrt. Und das Zweite, das müsstest du jetzt sagen können, ich bin leider nicht so bewandert in der Royal Society.
Aber ich?
Ja, natürlich.
Schön, dass du mir das zutraust. Ich glaube,
wir sind natürlich Anfang Februar, oder wir sind nicht nur Anfang Februar, wir sind ja auch Anfang des Jahres. Ich weiß also nicht, wie viel.
Ich müsste jetzt auch nachschauen, wann er diesen Brief da schreibt und wann er da gänzlich mit der Familie bricht und wann das da alles lostritt. Bislang ist es in der historischen Einordnung nicht aufgetaucht. Aber ich muss auch sagen, ich wälze ja nicht alles, was es geben könnte. Also die Zeit und vor allem die Lebenszeit haben wir ja gar nicht, um das leisten zu können. Das heißt, wir sind natürlich auf die Sachen, die veröffentlicht und zugänglich, leicht zugänglich sind.
Ich glaube, die sind leicht zugänglich. Also ich glaube, wenn...
Ich glaube auch, dass das auftauchen würde.
Aber es ist auf jeden Fall ein Gesichtspunkt zu dem letzten Satz. Ich möchte ihn nicht abschreiben. Ich halte ihn, also er ist plausibel.
Ja. Yeah.
Ich kann es mir aber bei Tolkien irgendwie nicht wirklich vorstellen, dass er das damit meint. Es ist die logischste Erklärung. Aber ich finde, er passt so überhaupt nicht zu Tolkien.
Ja. Also ich hab da auch sehr lange drüber nachgedacht. Also vielen Dank erstmal für das Feedback und die Einschätzung. Die Abdankung von Edward dem VIII. Und ne, die Königsfolge und das alles, darauf kamen wir überhaupt auf The King's Speech, den Film, den wir heute auch schon erwähnt hatten. Und so, also das hatten wir ja alles in der historischen Einordnung, nur jetzt dieser komplette Bruch mit der Familie, den hatten wir noch nicht bislang.
Ganz kurz, soll ich mal einfach mal was ganz anderes machen, damit die Leute auch wissen, worüber wir reden.
Ja, bitte.
Zitat, ich frage mich, ob dieser lokale Familienzirkus, wie er im Lande rings um uns herum gespielt wird, nicht einfach bloß albern ist. Zitat Ende.
Zitat, I just wonder whether this local family game played in the country just round us is more than silly. Zitat Ende. Auf jeden Fall ist das halt sehr, sehr spannend und ich werde da nochmal ein bisschen nachrecherchieren. Ich gebe dir recht, irgendwie passt es so im ersten Ding nicht so richtig zu Tolkien. Wenn er es aber albern gefunden hat oder hätte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er das irgendwie so kommentiert. Was ich seltsam finde, ist, dass es so komplett aus dem Zusammenhang heraus ist. Also da sind noch keine Auslassungspunkte davor oder sowas.
Kein Absatz?
Kein Absatz, also ne, kein gar nichts. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, ob Tolkien vielleicht einen Absatz drin hatte und der dann aus Platzgründen in der gelayouteten Buchversion nicht. Egal, auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass Firth und Tolkien zu dem Zeitpunkt noch nicht so ein enges, super freundschaftliches Verhältnis haben. Weißt du, wäre jetzt der Brief an Christopher oder meinetwegen an C.S. Lewis oder so geschrieben worden, dann könnte man sagen, ja komm hier, ich hau dir da mal noch so einen Satz raus, so einen Banger zum Schluss und der weiß ja dann eh, was damit gemeint ist. Aber in diesem doch eher professionellen Sprech, in dem sich die beiden halt zu dieser Zeit befinden in ihren Briefen, passt es irgendwie nicht, dass er die ganze Zeit von Bauer Giles spricht und auf einmal zack, bumm, hier, was hältst du eigentlich vom aktuellen Tratsch?
Ja, aber es passt trotzdem irgendwie zu gut eigentlich rein.
Es ist wirklich, schickt uns mal Feedback zum Feedback zum Feedback, weil mich würde echt interessieren, also noch ein bisschen mehr Stimmungsbild, so Meinungen dazu, weil ich finde diesen Satz in beiden Sprachen extrem interessant und sehr, sehr, sehr schräg. Ja. Okay, du hast vorgelesen, glaube ich, gerade.
Ja.
Dann habe ich noch ein Feedback von Erik zu Brief 36. Wie immer eine sehr schöne Folge. Ist die stete Verwechslung von Geschichten aus dem gefährlichen Königreich und Geschichten aus dem kleinen Königreich eine Hommage an die Tolkien-Tage?
Nein.
Ich würde ja gern ja sagen, weil die Lagergruppe Das kleine Königreich bei den Tolkien-Tagen ja vertreten ist. Aber im Brief steht tatsächlich The Little Kingdom. Also da ist tatsächlich Tolkien selber schuld.
Franuel 16 schreibt, habe mir gerade die neue Folge auf dem Weg zur Schule angehört. Wie immer sehr gelungene Folge mit sehr interessanten Einblicken in Tolkiens Leben. Danke, dass ihr mir immer den Schulweg versüßt. Macht weiter so. Vielen Dank, euer Franuel 16.
Da habe ich mir als erstes gedacht, oh mein Gott, was für ein arschweiter Schulweg ist das bitte? Weil unsere Folgen sind jetzt nicht gerade kurz.
Ja, auf der anderen Seite, ne, man kann ja mehreren Tagen hören, man hat auch wieder einen Heimweg. Und
ja, aber habe mir gerade die neue Folge auf dem Weg zur Schule angehört. Das klingt, als hätte er die Folge im Ganzen angehört.
Also nicht jeder wohnt auf der anderen Straßenseite einer Schule, Anni.
Ich weiß, ich verbringe auch sehr viel Zeit damit, Dinge zu hören, wenn ich zur Arbeit fahre. Schule ist es ja nicht mehr. Aber ja, es ist schon, also mein Beileid, falls es wirklich so lang ist. Aber schön, dass wir dich da begleiten können.
Dann haben wir noch ein bisschen zum Abschluss allgemeines Feedback für euch oder von euch an uns.
Mhm. Also, dass ich nicht mit einer bestimmten Folge befasst, ne? Und zwar schreibt Isa, ich höre eure Podcasts fast alle sehr gerne.
Aha.
Finde es oft besonders spannend, wenn ihr abschweift. Macht weiter so. Vielleicht hört sie ja noch nicht alle. Deswegen hört sie nicht alle fast gerne. Also, weißt du, das fast gerne, also das sehr gerne, das fast bezieht sich, glaube ich, auf alle und nicht auf das sehr gerne. Verstehst du, was ich dir sagen möchte?
Sie hört fast alle. Mhm. Aber sie hört nicht alle.
Und die sie hört, hört sie aber sehr gerne.
Ah, okay.
Ich bin einfach optimistisch und interpretiere das so.
Sarah schreibt, seit Ende 2025 höre ich auf Empfehlung einer Freundin euren Briefe-Podcast abends zum Abschalten. Nicht zum Einschlafen, zum Abschalten steht hier. Und möchte mich für eure Arbeit, die ihr dort investiert, bedanken. Es ist immer sehr informativ, unterhaltsam und lehrreich. Aktuell habe ich die Folge zu Brief 15 beendet und freue mich auf alle, die noch kommen. Oft erwähnt ihr, dass ihr in Oxford gewesen seid. Nun werde ich im Juni dort auf den Spuren von Tolkiens wandeln und wollte höflich nachfragen, ob ihr ein paar exklusive Tipps oder sogar eine Wegroute oder ähnliche Empfehlungen für mich habt. Ich wäre euch sehr dankbar dafür. Jetzt sind wir dafür leider zu spät.
Nee, sind wir nicht, weil wir haben per E-Mail ja geantwortet, wie sich das gehört. Und zwar habe ich Sarah geantwortet, dass wir für Tolkien in 5 Minuten mal eine sehr kurze Oxford-Tour produziert hatten. Das war nämlich ein Text von Christian, den er uns zur Verfügung gestellt hatte. Und ansonsten kann ich halt natürlich auch, wer sich für Oxford interessiert, unser Reisebuch zu Tolkiens 50. Todestag 2023 im Tolkast empfehlen. Das sind nämlich 9 Folgen in Summe. Das Reisetagebuch für Oxford und die Tolkien in 5-Minuten-Folge und die 9 Ochsenmut-Reisetagebuch-Oxford-Folgen verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes, damit ihr alle was davon habt.
Sehr schön.
Ja.
Da hast du noch ein letztes Feedback.
Ja, Seitenpinguin schreibt, Niemals zum Preis der Gesundheit. Und gerade die Rabbit Holes sind das, was außer den Briefen, die ich nie selbst werde lesen können, es so besonders macht. Das wissenschaftliche Feedback, auch zu Vorträgen, kam ja nun hoffentlich inzwischen auch schon. Also, was es euch erleichtert, macht es, es ist eures, ist okay für mich. Und wenn der Abstand größer wird, Hauptsache, ihr hört nicht auf. Danke. PS, Anni, gute Besserung. Es wird dir niemand danken, wenn du deine Gesundheit ruinierst. In Klammern, 100% Matsch, ist auch Mist. Klammern zu.
Schönes Schlussfeedback.
Finde ich auch. Absolut gute Schlussworte. 100% Matsch ist auch Mist. Wäre ein guter Sendungstitel für den Tollcast.
Ja.
Aber ja, das stimmt, kann ich nur unterstreichen. Und es ist aber halt natürlich schwierig, wenn man halt so viel Leidenschaft für etwas hegt und ja, auch natürlich seine Community hegen und pflegen möchte und weiterkommen möchte. Wir haben ja noch so ein paar Briefe vor uns. Haben wir im Prinzip ja gerade erst angefangen, auch wenn sich das nicht so anfühlt. Also nicht für mich jedenfalls. Aber da beißen sich halt ganz, ganz viele Dinge. Aber vielleicht ist da ja jetzt auch mit Blick auf die Zukunft und die deutsche Rentenversicherung bald ja auch ein bisschen Entlastung da. Und mal schauen, wie es weitergeht.
Dann kommen wir wöchentlich.
Nein, mal schauen, vielleicht. Eventuell. Ich sag nicht nein, ich sag nicht ja.
Ihr habt's gehört. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, neben Feedback, ist natürlich eine Möglichkeit, uns bei Steady zu unterstützen. Einfach steady.tolkiens-briefe.de oder in den Shownotes gucken. Das tun ja bereits schon einige. Dafür sagen wir vielen lieben Dank. Aber gerade so was Planungssicherheit angeht, würden wir uns freuen, wenn noch die ein oder andere Person dazu stößt. Los geht's irgendwie ab 5 € im Monat. Alle Infos, was ihr kriegt, bei welchem Tier, findet ihr unter, wie gesagt, auf der Steady-Seite. Und es würde mich halt sehr freuen, wenn nach den ersten Abgängen auch wieder ein paar neue Leute dazukommen und ihr uns im Prinzip eine gewisse Planungssicherheit gibt, dass wir alle dann auch in Zukunft zahlen können. Und ihr habt's gehört, es ist auf Tape, on Tape. Anni schließt eine wöchentliche Briefefolge nicht kategorisch aus. Sie hat es noch nicht zugestimmt, aber sie schließt es nicht kategorisch aus.
Wir müssten halt wirklich gucken, wie das mit der historischen Einordnung weitergeht und mit den Briefabständen zwischen den Folgen.
Ja.
Und überhaupt ganz viele Dinge. Und ne, es sind ja auch neue Briefe dazugekommen, die ja noch nicht mal übersetzt sind. Kleiner Seitenhieb.
Anklet Kotter.
An alle deutschen Verlage, die dies tun könnten. Ja. Also unsere Petition läuft nach wie vor.
Sag ich vielen lieben Dank, Anni, fürs
vielen
Zusammentragen und mit mir vorbereiten.
Vielen lieben Dank, Tobias, auch dir fürs Zusammentragen und Vorbereiten und Mitmachen. Und ja, ich freue mich sehr auf weiteres Feedback.
Du hast ein Feedback vergessen.
Ich habe ein Feedback vergessen?
Du hast das Feedback vergessen.
Das Feedback?
Okay. Ich wollte gerade sagen, wäre eigentlich auch cool, ihr könnt uns auch immer was schreiben.
Oh, ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir daraus nicht eine Sonderfolge machen müssen.
Hast du denn schon geantwortet?
Na, muss ich noch machen. Deswegen, ich komme ja zu nichts. Ich habe ja keine Zeit. Ja, vielleicht aber, wenn wir jetzt ja Schluss machen und noch ein bisschen vom Abend übrig ist, also so eine halbe Stunde, dann setze ich mich noch hin, nachdem ich was gegessen habe.
Gut, dann schieben wir das nochmal. Aber es könnte etwas Großes passieren. Nein, wir spoilern
teasern?
Nicht.
Okay, gut.
Es ist, Achtung, es kommt Legen. Warte. Noch ein bisschen. Wenn das kein Spaß sind, sich jemand von uns erlaubt hat.
Wenn es ein Hoax ist, dann hat sich aber jemand auch unfassbar viel Mühe gegeben.
Ja, wenn nicht, ist es
episch.
Mindblowing. Da hilft auch kein Milka-Boom mehr.
Jetzt aber. Müssen wir Schluss machen?
Ja.
Ich freue mich schon aufs Feedback, die ganzen Hass-Mails. Ihr könnt doch nicht so aus der Folge rausgehen, was für ein Cliffhanger.
Doch, können wir. Schreibt uns also auch gerne Briefe oder Postkarten.
Ja, oder auf allen anderen Wegen. Ihr kennt das. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, schreibt doch mal wieder.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.